Pater Henri spürte eine Welle inneren Friedens, die seinen Körper wie Wärme durchströmte, als er jetzt, sacht und ohne jede Eile, durch Denken zur Wahrheit gelangt war. Solche Stunden waren die schönsten. Als Arn angerannt kam, hatte er es eilig, und seine Füße waren nass, da er direkt aus dem Lavatorium kam. Es war ein Verstoß gegen die Regeln, von einer Arbeit der Hände zu einer Arbeit des Geistes zu wechseln, ohne sich zuvor im Lavatorium gereinigt zu haben. Er war in den vergangenen beiden Stunden mit den letzten Maurerarbeiten oben im Turm der Klosterkirche beschäftigt gewesen. Am Ende hatte es doch mehr zu tun gegeben, als alle zunächst geglaubt hatten. Die Baugerüste sollten nach Möglichkeit schon abgerissen sein, wenn Erzbischof Eskil erschien, um die Kirche zu weihen. Doch als man mit dem Abriss der Baugerüste begonnen hatte, hatte man auch einen besseren Überblick erhalten. Bruder Gilbert und Bruder Richard hatten unten auf der Erde gestanden und hier und dort einen Riss entdeckt, der abgedichtet werden musste, oder eine unsachgemäß verschlossene Fuge. Arn hatte wie ein kleiner Marder herumklettern müssen, um alle Ausbesserungen durchzuführen. Da er der kleinste von allen war, war er der einzige, der ohne Furcht und große Mühe dort oben ohne Holzgerüste herumklettern konnte. Die Höhe machte ihm nichts aus, da er in der festen Gewissheit lebte, dass der Herr denjenigen wohl nicht mit Unglück schlagen werde, der noch ein Kind war und überdies daran arbeitete, ein Werk zur Ehre Gottes zu vollenden. Zumindest hatte Arn es so erklärt, als einer der Brüder verstohlen gefragt hatte, ob er denn gar keine Angst habe. Arns Antwort war zwar keine Lüge, entsprach aber vielleicht nicht ganz der Wahrheit. Der Knabe war nämlich der Überzeugung, dass Gott mit seinem Leben etwas ganz Bestimmtes vorhatte und dass diese Absicht kaum darin bestehen konnte, dass Arn einige Jahre lang Steine mauerte, um dabei den Halt zu verlieren, hinunterzufallen und sich die Knochen zu brechen oder gar zu Tode zu stürzen, wie es zwei Laienbrüdern im Verlauf der Bauarbeiten zugestoßen war. Davor also hatte er keine Furcht. Doch wenn er so auf die Frage des Bruders geantwortet hätte, hätte er damit hochmütig gewirkt. Und Hochmut wäre eine schwere Sünde gewesen, vielleicht sogar eine noch schwerere als eine Lüge. Er war einmal von einem hohen Turm hinuntergefallen. Zwar erinnerte er sich selbst nicht mehr daran, hatte aber den Bericht darüber in einer Abschrift aus dem Erinnerungsbuch oben in Warnhem gelesen. Pater Henri hatte mit ihm darüber gesprochen, wie man das Ganze verstehen müsse. Gott habe sein Leben für eine künftige Aufgabe schonen wollen, für eine große Aufgabe. Seit etwa einem Jahr hatte sich Arns Lesearbeit zunehmend darauf konzentriert, wie man Texte zu verstehen hat, und zwar insbesondere die Heilige Schrift. Zu einer solchen Unterrichtsstunde kam Arn nun mit pochendem Herzen und ein wenig verspätet angelaufen. Die bloßen, aber sauber gewaschenen Füße rutschten auf den geschliffenen Kalksteinplatten im Kreuzgang aus, in dem er Pater Henri sitzen sah. Doch dieser schalt nicht mit ihm und schien guter Laune zu sein. Er saß zufrieden lächelnd da, als wäre er mit seinen Gedanken weit weg. Er strich dem Knaben eine Zeit lang nur sacht den rasierten kleinen Scheitel, bevor er etwas sagte. Arn, der sich neben Pater Henri auf der Steinbank niedergelassen hatte, sah, dass er die Glossa Ordinaria vor sich liegen hatte, und selbst wenn er zu weit weg saß, um den Text sehen zu können, konnte er recht genau erraten, an welcher Stelle das Buch aufgeschlagen war. »Nun«, sagte Pater Henri nach einer Weile, als er fast widerwillig die Welt seiner Gedanken verließ. »Wenn wir mit genau dem Text anfangen, den du am Ende der Segnungsmesse singen sollst, wie soll man ihn wohl verstehen? Sing mir doch die ersten Strophen vor.« »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen«, sang Arn gehorsam in seinem klaren Sopran, so dass die im Garten arbeitenden Brüder sich von ihrer hockenden Arbeit erhoben, sich auf ihre Werkzeuge stützten und sanft lächelnd lauschten. Alle liebten den Gesang des Knaben. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Hier können wir erst einmal aufhören, sagte Pater Henri. Und jetzt wollen wir versuchen, diesen Text zu verstehen. Sollen wir ihn moralisch oder buchstäblich deuten? Nein, selbstverständlich nicht. Sondern wie? Es ist ganz offensichtlich ein allegorischer Text, sagte Arn und holte Luft. Er brauchte mehr Luft, da er noch etwas außer Atem gewesen war, als er zu singen begonnen hatte. »Du meinst also, dass wir tatsächlich keine Schafe sind, mein Sohn?« »Nun, das dürfte offenkundig sein. Aber wozu dann dieses Gleichnis?« »Das Gleichnis ist klar und leicht verständlich«, überlegte Arn mit einer kleinen Furche auf der Stirn. »Wir haben schon alle Schafe und Hirten gesehen, und genau wie die Schafe ihren Hirten brauchen, damit er sie beschützt und für sie sorgt, brauchen wir Gott. Auch wenn wir Menschen sind und keine Schafe, wird Gott gleichsam unser Hirte.« »Hm«, bemerkte Pater Henri, »bis dahin war es ja nicht schwer. Aber was bedeuten dann die Worte, er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße? Haben Schafe eine Seele?« »Nein«, erwiderte Arn nachdenklich. Er ahnte, dass Pater Henri ihm hier wie schon so oft eine logische Falle stellen wollte, hatte aber schon behauptet, dass der Text allegorisch zu verstehen sei. Da die Allegorie von Anfang an so offenkundig ist, mit den Schafen sind hier wir gemeint, muss der Text im Folgenden buchstäblich ausgelegt werden. Der Herr erquickt unsere Seelen doch wirklich. »Ja, so ist es wohl«, murmelte Pater Henri und lächelte listig, wie er es immer tat, wenn er eine seiner Fallen zurechtlegte. »Aber was ist mit der Fortsetzung? Er führet mich auf rechter Straße. Um was für eine Straße handelt es sich? Buchstäbliche Bedeutung oder allegorische?« »Ich weiß nicht«, sagte Arn. »Ist nicht beides möglich?« »Ach ja, ein Text, den man sowohl buchstäblich als auch allegorisch lesen soll? Das musst du mir schon näher erklären, mein Sohn. Eine Zeile zuvor heißt es, der Herr erquicket unsere Seelen.« »Dabei geht es also buchstäblich um uns und nicht um Schafe«, begann Arn, um etwas Zeit zu gewinnen, während er so scharf nachdachte, wie er nur konnte. »Gott kann uns natürlich ganz buchstäblich auf rechter Straße führen, auf der richtigen Straße auf der Erde, einer sichtbaren Straße, die von Pferden, Ochsenkarren und Menschen benutzt wird. Und wenn er will, kann er uns zum Beispiel auch den rechten Weg nach Rom zeigen.« »Hm«, sagte Pater Henri und machte ein strenges Gesicht. »Es kann dir doch kaum entgangen sein, dass Straßen zu den häufigsten Metaphern der Heiligen Schrift gehören. Wenn die Wege des Herrn unergründlich sind, werden damit doch kaum Viehpfade im Nebel gemeint sein, oder? Nein, natürlich nicht. Mit der rechten Straße ist so etwas gemeint wie, dass sie uns von der Sünde wegführt, dass sie die Straße zur Erlösung ist. Und so weiter. Also allegorisch. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wie lautet der folgende Vers? Nein, du brauchst ihn nicht zu singen. Dann fühlen sich die Brüder im Garten nur wieder versucht zu faulenzen. Nun. Und ob ich schon wandelte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, leierte Arn schnell herunter. Wenn ich mich in großen Schwierigkeiten befinde, etwa in der Nähe des Todes, wie etwa hoch oben im Turm bei meiner Maurerarbeit, so fürchte ich nichts, weil Gott bei mir ist. Der Begriff im finsteren Tal muss allegorisch sein. Ich kann mir kein bestimmtes Tal vorstellen, in dem es finster ist. Und selbst wenn es so etwas gäbe, ich meine, rein theoretisch, wäre es mir ja nicht nur an dem Ort möglich, Trost und Zuversicht zu empfinden. Nicht einmal im finstersten Tal, das heißt in dunklen Stunden, in Trauer oder in Gefahr, brauche ich zu verzweifeln. Bedeutet das ungefähr das?